HSG Research Insight, ein Wissenschaftspodcast der Universität St. Gallen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSG Research Insight. Wie geht's euch so an eurem Arbeitsplatz? Fühlt ihr euch gehört und ernst genommen? Dürft ihr wirklich mitbestimmen? Oder kommt ihr euch manchmal eher vor wie in einer Scheindemokratie? Eigentlich rollt ja seit ein paar Jahren eine Revolution durch die Arbeitswelt. Unter dem Banner von New Work versuchen viele Unternehmen, Hierarchien abzubauen, Führung zu teilen, Mitarbeitende wirklich mitbestimmen zu lassen. Dies soll zu zufriedeneren Angestellten führen und gleichzeitig noch Produktivität und Innovationskraft steigern. Das klingt doch nach einer echten Win-Win-Situation. Aber die Realität sieht leider oft etwas anders aus. So positiv das Versprechen klingt, diese neuen partizipativen Arbeitsformen stoßen auch auf verschiedene Einschränkungen. Wir fragen uns deshalb heute, ja, was braucht es, damit Partizipation mehr ist als nur ein schönes Wort? Damit es eben zu echter Mitbestimmung führt. Warum ist es so unglaublich schwer, alte Machtstrukturen aufzubrechen? Und, mal ehrlich, wird durch das ganze Gerede um Mitbestimmung nicht alles furchtbar ineffizient? Diese Fragen bespreche ich mit Dr. Jonas Friedrich. Er forscht hier an der Universität St. Gallen zu partizipativen Organisationen und dazu, wie sich Unternehmen dahingehend wandeln können. Sein Einstieg ins Thema ist, ja, fast schon philosophisch und verweist auf Elon Musk.
Warum haben wir eigentlich in der Politik sozusagen das Prinzip der Demokratie eingeführt und in der Wirtschaft noch nicht? Bei Elon Musk gibt es das schöne Beispiel, als er damals Twitter aufkaufte, schrieb er 2 Wochen, nachdem er schon 50% der Belegschaft gefeuert hatte, aus dem Nichts, schrieb er eine sogenannte Midnight-E-Mail, irgendwann um 1 oder 2 Uhr nachts, worin er den restlichen Mitarbeitenden ein Ultimatum stellte und sagte, wenn ihr bis morgen um 5 Uhr euch nicht in diese Liste eingetragen habt, seid ihr gefeuert. Die Bedingung dafür, dass ihr euch hier eintragt, ist, dass ihr exceptionally hard working seid, also extrem hart arbeitet und dass Überstunden für euch erstmal keine Rolle spielen. Und ansonsten, wenn ihr nicht zu dieser Art des Arbeitens beitragen wollt, könnt ihr gleich gehen. Also sozusagen diese extreme oder starke Form, wie ich sie verstehen würde, von autoritärer Kontrolle des Unternehmens von oben, wo die Mitarbeitenden, die vielleicht schon Jahre an diesem Ort gearbeitet haben, dann in wenigen Stunden entscheiden müssen, ob sie sich der Doktrin aussetzen wollen, Überstunden zu arbeiten und sehr hart zu arbeiten. Das ist schon, finde ich, ein sehr starker Einschnitt, oder das kann gelesen werden als sehr starker Einschnitt in sozusagen die Lebensrealität von Menschen. Und da stellt sich schon die Frage, sozusagen, warum haben wir das in Unternehmen in der Form, während unser Alltag ja oft in Unternehmen stattfindet, in Organisationen stattfindet, warum haben wir da diese starke Form von Autokratie? Warum haben wir Könige, wenn man so will, in Unternehmen und haben sie aber in der Politik abgeschafft?
Elon Musk ist sicher ein Extremfall. Die meisten Unternehmen heute wollen ja partizipativer sein. Konzepte wie Shared Leadership, also geteilte Führung oder flache Hierarchien, sind tatsächlich immer verbreiteter. Manche Unternehmen gehen sogar noch weiter. Sie organisieren sich komplett neu, zum Beispiel nach dem Modell der Holokratie. Alle klassischen Hierarchien sind hier angeblich weg. Alle Mitarbeitenden arbeiten in Kreisen, jeder kann führen, klingt fast utopisch. Doch Jonas Friedrich hat in seiner Forschung gesehen, selbst in holokratischen Unternehmen kann es sich nicht nach echter Mitbestimmung anfühlen. Jonas hat eine GmbH begleitet, die nach holokratischen Prinzipien arbeiten wollte.
Am Anfang meiner Forschung wurde mir sofort klar, dass während der GmbH-Phase, während der Zeit von einem sehr traditionell aufgebauten Unternehmen, wo es 2, 3 Führungspersonen gab, die vornehmlich doch die Teamarbeit und die Arbeit des Unternehmens strukturiert haben, immer wieder die Kritik kam von den Mitarbeitenden: Wir wollen demokratisch zusammenarbeiten, wir wollen holokratisch, shared, mit Shared Leadership-Prinzipien zusammenarbeiten, auch in Kreisen zusammenarbeiten. Aber am Ende greifen doch die Führungspersonen, die Gründerinnen und Führungspersonen, auch die Eigentümerinnen der GmbH, doch am Ende wieder ein. Und das ist auch nicht erstaunlich, weil wenn man als GmbH strukturiert ist, hat man Geld eingelegt, meistens als Gründerin, und ist natürlich auch rechtlich verantwortlich für dasjenige, was das Unternehmen produziert. In dem Sinne wird damit schon eine Grenze deutlich, wie viel Shared Leadership und auch Partizipation in Teams und Unternehmen zulassen können, wenn sie eben in einer Rechtsstruktur agieren, wo wenige tatsächlich die Verantwortung tragen. Auch in Aktiengesellschaften sind es dann die CEOs, die für eine Zeit die konkrete Verantwortung tragen und den eigenen schuldig sind letztendlich.
Der gute Wille zu mehr Partizipation stößt also oftmals auf eine harte rechtliche und finanzielle Schranke. Wenn am Ende des Tages doch nur eine kleine Gruppe das volle Risiko trägt, also die Eigentümer, dann schränkt dies die Partizipation selbstverständlich ein. Im Unternehmen, das Jonas Friedrich untersucht hat, war dieser Wunsch nach Mitbestimmung aber so stark, dass sie einen radikalen Schritt gegangen sind. Sie haben diese rechtliche Schranke eingerissen und die GmbH in eine Genossenschaft umgewandelt. Dies konnte den partizipativen Umbauprozess schließlich sichern.
Meine Forschung hat dann gezeigt, dass gerade dieser Umbauprozess einer ist, der tatsächlich unterstützt werden kann, wenn man beispielsweise eine Genossenschaftsform, es kann aber auch ein stiftungsgetragenes Unternehmen oder wie heutzutage immer weiter fortschreitet, B-Corp strukturierte Unternehmen sein, wo die Mitarbeitenden noch viel mehr Möglichkeiten haben, tatsächlich auch rechtlich in die Eigentumsstruktur und in die Entscheidungsstrukturen, Mitbestimmungsrechte, tatsächlich die Führung wählen zu können, mit involviert sind.
Aber auch wenn zusätzlich zu einer partizipativen Organisationsform wie der Holokratie auch noch die rechtliche Form demokratischer angepasst wird, heißt dies nicht, dass automatisch alle Hierarchien verschwinden. Oftmals bleiben informelle Hierarchien bestehen. Wir alle kennen das. Die eloquente Kollegin, die jede Diskussion dominiert, oder der erfahrene Kollege, bei dem alle nicken, einfach weil er es ist. Auch das ist Macht. Einfach ohne offizielle Titel. Wie geht man damit um?
Unternehmen bestehen immer auch aus informellen Hierarchien. Auch wenn man versucht, in der Genossenschaft sich zu organisieren, wird es weiterhin so bleiben, dass informelle Hierarchien bestehen bleiben. Und das ist auch nicht weiter verwunderlich. Wir wissen, wir sind alle unterschiedlich, Mitarbeitende sind unterschiedlich. Manche können sich und fühlen sich wohl damit, sich offensiv und direkt einzubringen. Andere sind einfach auch von ihrer Persönlichkeitsstruktur schüchterner. Und natürlich glaube ich, und das wurde auch in meiner Studie sichtbar, kann man solche informellen Hierarchien abbauen, indem man darüber sprechen kann und sie offenlegen kann.
Jonas Friedrich sagt, genau dieser offene Dialog fällt leichter, wenn die Organisations- und Rechtsform demokratischer gestaltet ist.
Solange es noch ein starkes Machtgefälle gibt, beispielsweise, dass die Verantwortung eines HR außerhalb des Shared Leadership liegt und man eigentlich immer gefeuert werden kann und da kein Mitspracherecht hat, dann ist natürlich dort direkt eine hierarchische Asymmetrie mit da, wo es auch schwierig ist, bestimmte informelle Hierarchien konkret anzusprechen. Ich glaube schon, dass wenn eine Rechtsstruktur dann noch konkreter Mitbestimmungsrechte an alle Mitarbeitende verteilt, dass es einfacher ist, diese informellen Hierarchien aufzudecken, sie transparent zu machen. Also Transparenz ist da tatsächlich das Stichwort. Und dann auch gemeinsam zu entscheiden, welche sind uns zuträglich, welche Formen auch noch von informellen Hierarchien und welche wollen wir tatsächlich abbauen. Und welche können wir auch formalisieren in bestimmten Rollen und bestimmten Aufgaben, die wir im Unternehmen verteilen.
Ja, und auch Ungleichheiten, die wir von außen, also von der Gesellschaft mit ins Unternehmen bringen, können in partizipativen Organisations- und Rechtsformen besser angegangen werden. Auch das zeigte sich im von Jonas Friedrich beforschten Unternehmen.
Das Unternehmen, was ich beforscht habe, über 2 Jahre, hat sich nach 7 Jahren Operations umgegründet in der Genossenschaft. Und in dieser Umgründung wurde deutlich, dass viel mehr Möglichkeiten für Partizipation und Demokratie sich aufgetan haben. Und man dann aber auch, und das zeige ich in meiner Studie sehr klar, an Ungleichheiten arbeiten konnte, die vorher opak geblieben sind. Beispielsweise gendered, also genderbezogene Ungleichheit, dass zum Beispiel weniger Frauen in der Führung oder in den Teamleads vorhanden waren. Aber auch bestimmte Formen von anderen Diskriminierungen wie Rassismen, aber auch wie unterschiedliche Formen von Sensitivitäten oder besonderen Fähigkeiten, die Menschen in Teams einbringen und die dann in solchen doch noch demokratischeren und durch die Rechtsform strukturierten partizipativen Unternehmensformen mitgedacht werden können.
Aber, und das ist wichtig, die richtige Rechts- und Organisationsform führen nicht automatisch dazu, dass alle Diskriminierungen in einem Betrieb angegangen werden. Dazu braucht es auch eine offene, demokratische und vertrauensvolle Kultur unter allen Mitarbeitenden.
Meine Forschung zeigt auch, dass der Umbau eines Unternehmens hin zu einer Genossenschaft oder zu einem demokratischen Unternehmen mit Mitbestimmungsrechten nicht automatisch dazu führt, dass man weitere Ungleichheiten, die auch im Unternehmen immer vorhanden sind, abbaut. Das ist kein kausaler Effekt. Man setzt Demokratie ein oder Partizipation und dann arbeitet man an Fragen der Ungleichheit, sondern dazu muss dann die Bereitschaft der Mitarbeitenden kommen, auch an kulturellen Aspekten selbst zu arbeiten, sich selbst zu hinterfragen. Dazu muss letztendlich eine ethische Sensitivität kommen. Und wir zeigen aber auch, dass diese Sensitivität, und das ist eine zweite Studie, die ich gemacht habe, dass solche ethischen Sensitivitäten leichter entstehen können, wenn man eben stärker im Dialog ist, wenn man stärker mit anderen darüber sprechen kann, wie sie möglicherweise ihre Talente gerade nicht gesehen fühlen oder sich tatsächlich konkret diskriminiert fühlen und dann in diesen partizipativen Zusammenhängen über sagen, das gemeinsame Sprechen, die Beziehung zueinander auch in solche kulturellen Transformationen kommen kann.
Okay, halten wir mal fest. Für eine wirklich partizipative und demokratische Arbeitswelt brauchen wir die richtigen Organisationsformen, die richtigen Rechtsformen und eine offene, empathische Kultur bei den Mitarbeitenden. Aber jetzt kommt die große Frage. Bei all den Diskussionen, all diesen Abstimmungen, ist das nicht furchtbar ineffizient?
Ja, das ist eine sehr relevante Frage. Ich glaube, die erste Frage ist, was ist effizient und was betrachtet man als effizient? Natürlich gibt es immer eine ökonomische Effizienz, also eine finanzielle. Verdient man genug Geld, um die Löhne auszuzahlen, um gute Löhne auszuzahlen? Trägt man wirtschaftlich dazu bei, neue Produkte zu entwickeln, innovativ zu sein? Das könnten Effizienzkriterien sein. Andere könnten aber auch sein, dass man einen gesunden Arbeitsplatz hat, dass man nicht an Überlastung leidet. Burnout ist ein Riesenthema in unserer heutigen Zeit. Und ein nächstes Kriterium könnte natürlich auch sein, wie bringt man sich in die sozialen, ökologischen Prozesse der Gesellschaft ein? Also wenn man davon ausgehen möchte, dass ein Unternehmen auch eine Verantwortung im weiteren gesellschaftlichen Zusammenhang hat. Also ich glaube, da würde ich erstmal anfangen, was ist Effizienz? Und wenn man diese letzteren Elemente der Effizienz mit reinnimmt, dann glaube ich, würde ich auf jeden Fall sagen, dass diese partizipativeren, demokratischeren Unternehmen mehr Chancen haben, sozusagen auf diese auch einzahlen zu müssen, weil sie eben nicht oft den Quarterly Profits der Aktionärinnen hinterher hechten müssen oder ja, sozusagen die finanzielle Logik so ein bisschen. Also sie kann ja nicht komplett verloren gehen, weil man ja immer noch ein Wirtschaftsbetrieb bleiben muss und sich gut finanzieren muss. Aber sie kann sozusagen eingebettet werden, auch in andere Effizienzkriterien.
Ob solche demokratische Unternehmen auch rein betriebswirtschaftlich erfolgreicher sind, könne man nicht pauschal beantworten, sagt Jonas Friedrich. Aber man könne klar sagen, dass in unserer heutigen Wissensökonomie Unternehmen, die auf radikale Partizipation setzen, oft innovativer sind.
Wir stehen eben nicht mehr am Fließband, wo man sehr genau auch überwachen kann, in einer Managerial Logic, in einer Top-Down Managerial Logic, ob das Produkt von dieser Person jetzt richtig zusammengebaut wurde. Sondern wir haben oft komplexe Wissensberufe, wo Innovation so komplex und filigran ist, spezifisch ist, dass auch Führungskräfte oft überhaupt nicht wissen, zu bewerten wissen, ob jetzt die einzelne Mitarbeiterin tatsächlich ein gutes Produkt hergestellt hat oder sich in dem, Zusammenhang des gemeinsamen Arbeitens, oft sind es ja auch komplexe Wissensprozesse, die erst dadurch funktionieren, dass viele Leute zusammenarbeiten. Da kann man oft überhaupt nicht mehr verstehen, welches Bauteil sozusagen diese eine Person hinzugefügt hatte. Deswegen ist intrinsische Motivation, deswegen ist Beteiligung, deswegen das Gefühl von, ich kann mich hier einbringen und ich werde auch gesehen, einfach eine unglaublich relevante Größe, um tatsächlich Innovationskraft, kollektive Innovationskraft in der Wissensökonomie, in die wir immer weiter hineingeraten, weiter auszubauen.
Gleichzeitig, und das räumt auch Jonas Friedrich ein, können sich nicht alle Firmen komplett demokratisch aufstellen. Manchmal sei es besser, eben nur einzelne Abteilungen neu zu strukturieren. Wichtig ist dann aber vor allem eins: radikale Transparenz. Die Mitarbeitenden müssen genau wissen, wie weit ihre Mitbestimmung wirklich reicht.
Wenn man den Mitarbeitenden sagt, sie dürfen bei allem mitbestimmen und dann die Arbeitsrealität im Alltag aber ist, man kann bei bestimmten Dingen mitbestimmen, das ist ein Fortschritt,
aber bei vielen zentralen Fragen, strategischen Fragen, Hire and Fire, also wer wird eingestellt und wer wird entlassen, nicht mitsprechen kann, dann kann das schnell zur Enttäuschung führen und auch zu, ja, einfach zu Unzufriedenheit. Deswegen glaube ich, würde ich von Anfang an Unternehmen raten, sehr transparent zu sein, in welchem Bereich die Mitbestimmung funktioniert und in welchem aber auch nicht.
Fassen wir also zusammen. Der Wandel zu einer echten partizipativen Arbeitswelt ist komplex. Flachere Hierarchien einführen, das reicht bei weitem nicht. Es braucht drei Dinge. Erstens, radikale Transparenz. Besonders in der Übergangsphase muss klar sein, wo sind die Grenzen der Mitbestimmung. Zweitens, eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen Rechtsform. Und drittens, die Bereitschaft aller, nicht nur die Strukturen zu ändern, sondern auch die eigene Kultur und sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Das ist ein anspruchsvoller Weg, aber vielleicht ist es der einzige, der langfristig zu gesünderen, gerechteren, aber auch innovativeren Unternehmen führt. HSG Research Insight, ein Wissenschaftspodcast der Universität St. Gallen.